Ja, wir haben es ja in der Schriftlesung gerade gehört. Das ist der Predigttext aus dem Epheserbrief Kapitel 6. Diese Verse, die um die Waffenrüstung Gottes gehen. Und der Apostel Paulus, der beginnt ja dieses Wort damit, dass er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels widerstehen könnt. Und jetzt ist es ja so, das ist kein Wort an irgendwelche Seelsorger, die im okkulten Bereich arbeiten, das sicherlich auch. Es ist auch nicht ein Wort an irgendwelche besonders gesalbten Leute oder irgendwie an die Apostel, sondern es ist ein Wort an alle Christen. Es ist ein Wort, was alle Christen betrifft, und es ist schon bezeichnet, wenn er hier sagt, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und er sagt hier Listen, also es sind Täuschungen, es ist nicht eine Täuschung, sondern es ist eine Mehrzahl, es sind mehrere Dinge. Und das, worum es jetzt gleich geht, das sind Dinge, die haben mit irdischen Phänomenen überhaupt nichts zu tun. Er sagt ja hier dann in diesem Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hier geht es um Kampf gegen böse Geister, um Dämonen. Und ich weiß nicht, wenn du mal in dein Leben reinschaust, wie ist das? Dinge, die du, also wenn dieses Wort hier stimmt, dann bist du so einem Kampf ausgesetzt. Jeder von uns ist einem Kampf ausgesetzt und wir haben es, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, wir haben tatsächlich in unserem Leben mit dämonischen Phänomenen zu tun. Und das ist nicht nur bei den Leuten, die in der Psychiatrie landen oder so, sondern das ist jeder von uns, der im Glauben steht, der hat mit diesen Dingen zu tun. Und der Apostel Paulus sagt, es sind Listen, es ist eine Mehrzahl, der Teufel, der gebraucht nicht nur eine List, nicht nur eine Täuschung, sondern es sind mehrere Dinge. Und das hat damit zu tun, dass er von seinem Wesen her einfach ein Lügner ist. In Johannes 8,44 steht es zum Beispiel, er ist ein Lügner und der Vater derselben. Im Gegensatz zu Jesus, der von sich offenbart, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr sagt die Wahrheit und der Teufel lügt. Das ist der Unterschied. Und der Punkt ist eben, dass Täuschung immer zum Ziel hat, dass man falsch denkt und dann falsch glaubt und deshalb falsch handelt. Das ist immer diese Sache. Es fängt mit dem falschen Denken an. Man glaubt was Falsches und man handelt falsch. Der Satan, der hat in dem Leben von jedem Christen keine unbegrenzte Macht, ja, überhaupt nicht. Aber es gibt Dinge, die in unserem Leben ablaufen, die wir erkennen müssen, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Und eine Sache ist eben, dass er versucht, Menschen in Angst reinzuführen. Also ein Teil seiner Täuschung ist, dass er in Menschen versucht, Angst zu erzeugen. Todesfurcht sogar. Im Hebräer 2, Kapitel 2, Vers 14 beispielsweise, da heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Also Jesus macht den Teufel zunichte, der die Macht über den Tod hat. Und es heißt hier weiter, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Ein ganz riesengroßes Thema ist Aberglaube. Wie viele Menschen sind durch Aberglaube in einer Situation, wo sie Dinge tun, die sie sonst nie tun würden, nur weil sie denken, da passiert irgendwie sonst was Schlimmes. Und der Teufel, die Listen des Teufels führen in Furcht hinein, während bei Jesus eben in der Liebe keine Furcht ist. Jetzt hat Jesus den Teufel entwaffnet. Kolosserbrief zum Beispiel steht geschrieben, Kapitel 2, Vers 14, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der gegen uns war. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. So steht es im Kolosser 2, 15. Er hat sie völlig entwaffnet. Der Schuldschein ist gelöscht. Durch Tod und Auferstehung hat Jesus das alles erledigt. Der Punkt ist jetzt bloß, ich muss es als Kind Gottes einfach auch sehen, dass das so ist. Ich muss es sehen, dass der Teufel keine Macht über mich hat. Und in dieser geistlichen Position muss man feststehen. Bemerkenswert ist jetzt, dass in diesem Text steht ja Listen, also es sind mehrere Täuschungen. Und jetzt gibt Gott uns nicht eine Waffe, sondern mehrere Waffen, weil es mehrere Listen sind. Ja, er gibt mehrere Waffen und jede Waffe bezieht sich auf eine List. Und es wird sogar noch gesagt, ja, wie man die gebraucht. Nun ist es so, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. So steht's da. Also die ganze, nicht nur einen Teil, nicht nur den Brustpanzer oder den Helm oder was auch immer, sondern die ganze Waffenrüstung soll angezogen werden, weil diese ganze Waffenrüstung besteht eben aus mehreren Dingen und diese mehreren Dinge sind eben gegeben, weil die Angriffe des Teufels verschieden sind. Und dir bringt es nichts, wenn du nur einen Teil anziehst und der Angriff kommt auf einer anderen Ebene, wo du dann sozusagen ungeschützt bist. Umgürtet mit Wahrheit zu sein, hat mit einer ganz bestimmten List zu tun. Und deswegen gibt uns Gott diese Waffenrüstung, um gegen diese spezielle List zu bestehen. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, genau das Gleiche. Auch hier gibt es einen ganz bestimmten Angriff, eine ganz bestimmte List, die mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit abgewehrt werden soll. Und so ist es auch mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, mit dem Schild des Glaubens und mit dem Schwert des Geistes. Umgürtet mit Wahrheit, das ist ein Schutz dieser Waffenrüstung. Umgürtet mit Wahrheit. Der Apostel Petrus, der sagt im 1. Petrus 1,13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Also wenn wir etwas hier umgürten sollen, umgürtet mit Wahrheit, hier soll unsere Gesinnung, unsere Ausrichtung, die soll umgürtet sein, also einen Gürtel angezogen haben, sozusagen mit Wahrheit. Der Grund ist nämlich, Wahrheit macht frei und Lüge führt in Bindung. In Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er sagt in diesem Text, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Aber wenn der Sohn euch frei machen wird, dann werdet ihr wirklich frei sein. Dort, wo Wahrheit ist, wo man Wahrheit erkennt und glaubt, kommt man aus Bindungen raus. Der Teufel führt aber in Bindungen rein, und zwar durch Lüge, durchs Gegenteil von Wahrheit. Und die Wahrheit ist von der Person Jesu nicht zu trennen. So wie Jesus sagt, ich bin der Weg und das Leben, so sagt er auch, ich bin die Wahrheit. Also die Wahrheit ist nicht einfach nur eine Sache, sondern es ist untrennbar mit der Person Jesu Christi verknüpft. Da, wo man Wahrheit, geistliche Wahrheit erkennt, ist der Sohn auch da, der dann frei macht. Aber im Teufel ist eben keine Wahrheit. Das steht in Johannes 8,44, ich habe es vorhin angedeutet, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist der Lügner und der Vater derselben. Also er wendet List an, er lügt. Wenn er was verkündigt, dann verkündigt er einen anderen Jesus, einen anderen Geist, ein anderes Evangelium. Und genau das ist das, was die damals auch erlebt haben. Da haben wir zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 4, diese Situation, dass die Korinther, also die waren einer Situation ausgesetzt, wo dann Paulus sogar zu ihnen sagt, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das ist eigentlich ein schlimmes Zeugnis, ja, dass er über Leute sagt, ihr ertragt es recht gut, wenn da einer kommt, der predigt einen anderen Jesus, das fällt euch noch nicht einmal auf. Er predigt einen anderen Geist, das fällt euch noch nicht einmal auf. Er predigt ein anderes Evangelium und das ertragt ihr recht gut, sagt er. Und das ist eben dann der Fall, wenn man eben nicht die Lenden umgürtet hat, die Lenden unserer Gesinnung umgürtet hat mit Wahrheit, dass wir in unserer Einstellung komplett auf Wahrheit ausgerichtet sind und jede Art von Lüge ablehnen. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie macht denn das der Teufel, dass er Lüge platziert? Wie geht das technisch gesehen? Und es gibt ein paar Verse, die uns da eine Antwort darauf geben. Der eine Vers ist 2. Korinther Kapitel 11, Vers 13. Da heißt es, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, also sowas gibt's, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Also, er sagt hier, es gibt offensichtlich falsche Apostel in dieser Welt, also Menschen, die in derselben Weise unterwegs sind wie böse Geister. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es dazu? Und da sagt uns der Apostel Paulus im 1. Timotheus 4, Vers 1 etwas, was man fast schon, also wo es einem fast schon kalter Rücken runterläuft. Er sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Also es ist möglich, offensichtlich, dass Menschen auf Lehren von Dämonen achten und betrügerische Geister. Und wie das sein kann, ist jetzt eine andere Frage. Aber es ist offensichtlich so, dass der Teufel es fertig bringt, Menschen auf Gedanken zu bringen, die Menschen formulieren dann diese Gedanken, sie prüfen die nicht am Wort Gottes. Sie machen diese Gedanken sich zu eigen, haben dann ihre Schlussfolgerungen daraus, bauen da ihre Theologie dann darauf auf. Und dann hat man plötzlich nicht nur einen Gedanken, sondern ein ganzes theologisches System, was einen völlig falschen Weg geht und andere in die Irre führt. Im Bereich des Okkultismus, beziehungsweise auch der Seelsorge mit okkult belasteten Menschen, da ist mir etwas immer wieder begegnet, also eigentlich durchgängig. Und das ist, dass es möglich zu sein, nicht nur möglich zu sein scheint, sondern es ist möglich, dass der Teufel einen auf Gedanken bringt. Ich möchte euch dazu einen Vers lesen, 2. Korinther, Vers 10, Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Da sagt der Paulus, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also er sagt, wir sind mit dem Körper und einer Psyche unterwegs, im Fleisch sind wir unterwegs, aber wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, der Paulus sagt hier über sich selbst und gibt es sozusagen auch als Ratschlag an andere weiter, nehmt jeden Gedanken, der in euch sich breit macht, nehmt den gefangen unter den Gehorsam Christi. Ein Gefangener, der darf nicht einfach so rumlaufen und irgendwas machen, ja, sondern der wird erstmal also in die Gefangenschaft gesetzt und dann wird geprüft, was ist mit diesem Gedanken? Ist der okay? Stimmt der mit dem Wort Gottes überein? Geht er darüber hinaus? Bleibt er zurück? Und erst dann, wenn ich sicher bin, dieser Gedanke ist schriftgemäß, dann darf er raus, darf sich ausbreiten, darf meinen Glauben prägen, mein Handeln bestimmen, meinen Charakter bestimmen. Das ist die Art, wie Gott sagt, geh mit Gedanken um. Du kannst dich nämlich nicht dagegen wehren, dass bestimmte Gedanken in dir sind. Manche deiner Gedanken, die haben mit bereits Nerven zu tun, manches hat damit zu tun, was du am Tag erlebt hast. Aber es ist auch möglich, dass der Teufel einen Mensch auf Gedanken bringen kann. Das hat nichts mit Besessenheit zu tun. Auch bei wiedergeborenen Kindern Gottes ist das so, dass er Gedanken irgendwie in uns platzieren kann, uns auf Gedanken bringen kann. Bei Judas ist das zum Beispiel auch so eine Sache gewesen, ist im Johannesevangelium überliefert, Kapitel 13, Vers 2, bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Wie kommt der Judas auf die Idee, Jesus zu überliefern? Und die Schrift sagt uns, das war nicht einfach, dass der Judas auf sie, also von selbst auf solche Ideen gekommen sind, dass irgendwie vielleicht enttäuscht war oder so, sondern da steht, dass es der Teufel ihm ins Herz gegeben hat. Fragt mich nicht, wie das technisch geschieht. Aber es ist so, dass der Teufel diese Möglichkeit hat, Menschen auf Gedanken zu bringen. Und da macht er eben vor wiedergeborenen Kindern Gottes nicht Halt. Was aber bemerkenswert ist, und das ist echt wichtig und für uns ein Schutz, das ist, dass er keine Gedanken lesen kann. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Er kann auf Gedanken bringen, also einen auf Gedanken bringen, aber er kann nicht Gedanken lesen. Ich möchte euch ein paar Stellen dazu vorlesen, die klar machen, dass es nur Gott vorbehalten ist, das Innerste eines Menschen zu kennen. Der Teufel kennt das Innerste des Menschen nicht. Jeremia 17, Vers 10 zum Beispiel. Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Also Nieren und Herz, das sind Begriffe für das Innerste des Menschen. Ich, der Herr, bin es. Das wird nie, nirgendwo, an keiner einzigen Stelle vom Satan gesagt, dass er diese Möglichkeit, diese Macht, diese Fähigkeit dazu hätte. Offenbarung 2, Vers 23. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Also auch hier ist es der Herr, der das Herz erforscht. 1. Korinther 2, Vers 10. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also er sagt hier, wer weiß, was in dir ist, außer du selbst und Gott. Aber das wird nie vom Teufel gesagt, an keiner einzigen Stelle. Im Gegenteil, nur der Herr ist in der Lage, unsere innersten Motive zu ergründen, unsere innersten Gedanken zu erkennen. Was der Teufel machen kann, ist, wie ein guter Psychologe, dass er Menschen auf Gedanken bringt und dann handeln die entsprechend und dann sieht er aus dem, was du tust, ob du dem gefolgt bist oder nicht. Und er kann als wie ein guter Psychologe entsprechende Rückschlüsse oder Voraussagen machen, aber er kann an sich Gedanken nicht lesen. So, und das ist unglaublich wichtig, dass wir verstehen, warum Gott uns das Schwert des Geistes gegeben hat. Da komme ich nachher noch dazu. Weil das Schwert des Geistes hat etwas mit einem Wort zu tun, das man laut ausspricht. Wenn der Teufel Gedanken nicht lesen kann, was glaubst du, wird passieren, wenn du leise betest? Das hört sich jetzt ein bisschen kindlich an. Er kriegt es einfach nicht mit, okay? Er kriegt es einfach nicht mit. Wir machen im, also es ist nicht nur schriftgemäß verankert, wo Menschen sich von Zauberei abgekehrt haben und ihre Sünden bekannten, was sie alles gemacht haben und offengelegt haben. Sie haben das hörbar gemacht mit einem hörbaren Wort. Sie haben es mit ihrem Mund bekannt, sie haben es proklamiert, sie haben sich losgesagt durch lautes Wort, einfach deswegen, weil durch so eine Lossagung, wenn das im Inneren passiert, im Stillen, der böse Geist hört es einfach nicht. Und es hat aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, entweder sehe ich es in der Schrift momentan noch nicht oder es ist tatsächlich nicht offenbart, wir Wir machen aber die Erfahrung, dass wenn man in irgendeiner Bindung drinnen ist und sich versucht loszusagen, es hat nur eine Wirkung, wenn man es laut macht und nicht im Inneren, im Stillen leise. Der Teufel ist ein geschaffenes Wesen. Das muss uns immer wieder klar sein. Er ist nicht Gott. Der Teufel ist ein geschaffenes Wesen. Er ist nicht allmächtig und er ist auch nicht allgegenwärtig. Ich hoffe, uns ist das klar. Auch böse Geister, sie sind nicht allgegenwärtig. Es ist nicht so, dass permanent irgendwo der Teufel immer an dir dran sein kann. Das ist so als geschaffenes Wesen nicht möglich. Gott, der allmächtig und allgegenwärtig ist, das ist was anderes. Aber der Satan ist eben nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig und er ist nicht immer da. Das ist einfach so. Aber vor Gott, von Gott oder über Gott heißt es, noch ein letzter Vers dazu, Hebräer 4, Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ja? Also wir sind vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Er weiß, was in uns ist. Und deswegen muss unsere Gesinnung, die muss so sein, dass sie umgürtet ist mit Wahrheit. Wir dürfen uns an diesem Punkt keine Blöße geben und auch nur im entferntesten Lügen, Halbwahrheiten in unserem Leben Platz geben, weil das ein Einfallstor für das Wirken böser Geister ist. Das ist das eine. Das zweite ist Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es gibt eine List des Teufels, die mit dieser Waffe, mit dieser Waffenrüstung, mit diesem Teil zu tun hat. Es gibt eine List, die diese Gerechtigkeit leugnet. Ja, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, eine List leugnet diese Gerechtigkeit und verkündigt eine andere Gerechtigkeit. Beispiel Vers Offenbarung 19, Vers 8. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand. Das sind hier die Gläubigen gemeint, die Gemeinde. Wir kleiden uns in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und dann sagt der Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 28, ihn, also Jesus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Also jeder Mensch soll vollkommen in Christus dargestellt werden und das geschieht dadurch, dass ihm die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird. 1. Korinther 1, 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist. Vier Sachen. Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, ist eine zugerechnete Gerechtigkeit. Es ist nicht meine eigene Gerechtigkeit. Und es gibt eine List des Teufels, die den Mensch, also die diese Gerechtigkeit angreift und einem den Gedanken gibt, ich bin deswegen vor Gott gerecht, weil ich das und das tue. Weil ich mich so und so verhalte. Dieses Thema der Werkegerechtigkeit, was immer wieder durch gesetzliche Lehren reinkommt, ist genau dieser Angriff, dass man seine Gerechtigkeit ableitet, also wenn man darauf reinfällt, eben nicht mehr ableitet von Christus, sondern versucht seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen und auf irgendwelche Leistungen, die man getan hat, irgendwelche Taten, die man getan hat, darauf achtet und denkt, das ist das, was mich jetzt vor Gott angenehm und gerecht macht. Wenn man in Sünde gefallen ist, dann ist das eine ganz entscheidende Geschichte, dass ich in dieser Situation dann sagen kann, Herr, ja, dass ich bekenne es war Sünde, aber trotzdem sagst du über mich, ich bin gerecht in deinen Augen und deswegen, ich muss mich nicht vor dir verstecken. Adam und Eva haben sich vor Gott versteckt, weil sie das eben nicht hatten, diese Gerechtigkeit Gottes. Die haben nur gesehen ihre Sünde. Und dann war Flucht. Und das Letzte, was du brauchen kannst, ist, dass du vor Gott flüchtest, wenn du gefallen bist, sondern dann ist der Weg, dass du dir über deine geistliche Position klar werden musst, ich bin trotzdem von Gott gerecht gemacht, auch wenn ich hier nicht gerecht gehandelt habe, weil er mir seine Gerechtigkeit zugerechnet hat. Und wenn ich diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit nicht anlege und mich hier durcheinander bringen lasse, dann hau ich vor Gott in dem Moment ab, anstatt zu ihm zu kommen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Es gibt dann einen sehr interessanten Teil dieser Waffenrüstung, nämlich das Evangelium zu verkündigen, die Bereitschaft. Die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Dass das ein Teil der Waffenrüstung ist, ist erstaunlich. Es gibt nämlich einen Angriff des Teufels, der genau damit zu tun hat. Und dieser Angriff ist folgender. Der Apostel Paulus, der sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 19, also betet, ja, und jetzt auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also, wenn man jetzt den Kontext liest, Epheser 6, Vers 19, sagt Paulus das im Kontext der Waffenrüstung. Ja, in diesen Versen mit der Waffenrüstung sagt er, betet, am Schluss sagt er das, betet, und jetzt sagt er, betet auch für mich, damit ich den Mund aufkriege, um anderen Menschen vom Evangelium zu verkündigen, zu erzählen. Und das finde ich hoch bemerkenswert, weil, also wer würde denn das vom Apostel Paulus denken? Und wenn der Apostel Paulus darauf angewiesen ist oder war, dass Gott ihm Freimütigkeit gibt, unerschrocken, ohne von Menschenfurcht blockiert zu sein, das Evangelium zu verkündigen, also wenn er darauf angewiesen war, was ist dann mit uns? Wir denken, das ist so einfach, einem anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Das ist überhaupt nicht einfach, weil du nämlich hier böse Geister auf dem Plan hast, die um dich herum sind und die machen dir Menschenfurcht. Dass du den Mund nicht aufkriegst, dass du dich fragst, was wird passieren, wenn ich das sage? Habe ich dann diese Nachteile oder jene Nachteile, vielleicht sogar beruflich, kostet mich das den Job? Oder mein Ansehen oder was auch immer. Menschenfurcht ist etwas, was mit dämonischem Wirken zu tun hat. Und Paulus sagt, ich brauche von Gott diese Situation, dass er an mir handelt und mir den Mund auftut, damit ich in Freimütigkeit, also ohne blockiert zu sein, das Evangelium verkündigen kann. Also wie viel mehr ist es dann bei uns der Fall, dass auch wir füreinander beten sollten, müssen, dass wir das Evangelium verkündigen können. Ich glaube, dass die wenigsten sind uns sich darüber bewusst, dass sie hier tagtäglich, was das Zeugnis betrifft, ich meine das verbale Zeugnis, von bösen Geistern umgeben sind, die darauf hinwirken, dass du Menschenfurcht hast. Und der Weg daraus zum freimütigen Bekenntnis ist, dass Gott dir den Mund aufmacht. Und das hat mit Gebet füreinander zu tun. Dann gibt es den Schild des Glaubens. Eine weitere Waffe, die wieder mit einer List gekoppelt ist. Diese Waffe ist uns gegeben, weil es eine ganz bestimmte List gibt, die auf den Glauben abzielt. Und da steht nämlich, also diese Verbindung ist, das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Der Schild des Glaubens hat mit einer List zu tun und diese List sind feurige Pfeile, die unseren Glauben angreifen. Die etwas in uns angreifen und wenn diese feurigen Pfeile treffen, dann brennen die alles nieder und dann ist am Schluss nur Asche da. Der Apostel Petrus, der sagt im Kontext des Wirkens des Teufels Folgendes. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Also nicht schlaft, sondern Seid wachsam, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Also wir sollen uns darüber im Klaren sein, um uns herum ist etwas, was die Schrift einen brüllenden Löwen nennt. Und dieser brüllende Löwe versucht uns zu verschlingen. Und unsere Waffe dagegen ist, dass wir mit dem Glauben dagegen sind. Und jetzt Achtung, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wenn Christen leiden, stellt das niemals die Liebe Gottes in Frage. Aber Leid scheint einem dann etwas Befremdliches zu sein, wenn man aufgrund einer Täuschung meint, dass Leid zum Leben eines Christen nicht dazugehört. Und es gibt eine ganze theologische Bewegung, die uns dahin bringen will, dass wir denken, wenn wir nur richtig glauben, dann ist in unserem Leben alles toll. Dann hast du genug Geld, dann hast du Erfolg, dann hast du keine Krankheit. Und Petrus sagt in 1. Petrus 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Für viele Christen ist diese Sache zu einem echten Problem geworden, weil sie an ein Evangelium glauben, in dem Leid für einen Christen keinen Platz hat. Und dann sagen sie, naja, mit so einem Gott kann ich nichts anfangen. Versteht ihr? Das ist das Problem, ja? Unser Glaube muss in die richtige Richtung gerichtet sein. Und unser Glaube, der löscht diese feurigen Pfeile aus, wenn wir in die richtige Richtung gepolt sind. Wenn wir wissen, dass Leid, dass Bedrängnis, dass Verführung, dass Probleme, dass auch Krankheit zu unserem Leben dazugehören. Das ist einfach so. Wir haben gestern darüber gesprochen, im Hebräer 11. Da wird über den Glauben geredet. Und da habt ihr nur zwei Beispiele daraus, zwei Extreme. Da habt ihr das eine, wo es heißt, durch Glauben erhielten Frauen ihre Toten durch Auferstehung wieder. Da stehst du da und denkst, wow, ja. Also, da ist jemand, der glaubt und dann gibt's eine Totenauferstehung, ja. Und du denkst so, wow, Sieg, ja, im Irdischen. So, und dann liest du ein paar Verse weiter, ich glaube, es sind zwei, drei Verse weiter, da steht, dass durch denselben Glauben Leute zersägt wurden, gesteinigt wurden, gefoltert wurden, mangelleidend, mit Schafpelzen in Höhlen umherlaufend. Derselbe Glaube, ja. Wir können nicht sagen, dass wenn wir genug glauben, dann ist in unserem irdischen Leben nur alles toll. Überhaupt nicht, ja. Und das ist eben der Punkt, wenn eben uns so ein feuriger Pfeil trifft, dass wir denken, in unserem Leben müsste alles paletti laufen und dann läuft überhaupt nichts rund. Dann sind wir krank, wir beten, wir werden nicht gesund. Und dann greift uns das an. Und wenn wir jetzt eben nicht diesen Schild des Glaubens um uns haben, dass wir sagen können, Moment, das gehört dazu. Das gehört zu meinem Glauben dazu. Dann kommen wir innerlich in riesengroße Probleme bis dahin, dass manche sagen, ich bin so von Gott enttäuscht, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Helm des Heils. Der Helm des Heils. So eine herrliche Offenbarung. Es gibt eine List, die ganz klare Erkenntnis darüber, dass man gerettet ist, in Frage stellt. Und wenn das bei dir passiert, dass du über deine Rettung keine Klarheit mehr hast, dann bist du in deinem Leben wie gelähmt. Ich zitiere euch jetzt einfach nur drei Stellen. Exemplarisch, die Bibel ist voll davon. Aber einfach drei Stellen und ich hoffe, die genügen. 1. Johannes 5,11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz einfach. Wenn du wissen willst, ob du gerettet bist, musst du nur wissen, hast du das Leben oder hast es, also hast du den Sohn oder hast du ihn nicht. Und jetzt wird's ganz deutlich in Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Er sagt, es ist nicht nur möglich, es zu wissen, sondern du sollst es auch wissen, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und jetzt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also die Schrift sagt glasklar, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben und wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Die Bibel sagt uns, wir haben das Heil und sie sagt uns, wir sollen sogar darüber Gewissheit haben, dass wir das Heil haben, die Rettung haben. Und diese Gewissheit, die ist für uns so kostbar, dass wir sie durch einen Helm sozusagen bewahren sollen. Wir dürfen uns die durch eine List niemals nehmen lassen. Wenn wir sie uns nehmen lassen, dann sind wir wie gelähmt. Und nun das Letzte, das Schwert des Geistes. Das hat mit einer List zu tun, dieses Schwert des Geistes. Und die Versuchungsgeschichte, also wo der Geist Jesus in die Wüste führt und Jesus vom Teufel versucht wird, zeigt uns, wie Jesus dieses Wort in der Praxis umsetzt. Was macht er dreimal? Er sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Steine zu Brot, Matthäus 4, Vers 4, er antwortete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Es steht geschrieben. Das zweite, die Zinne des Tempels. Satan sagt, wenn du Sohn Gottes bist, springst du runter, dann werden dich die Engel tragen. Er zitiert Psalm 91, Vers 11, also der Satan zitiert die Bibel. Das ist ja das Unglaubliche eigentlich an der Sache. Er zitiert sogar die Bibel und sagt, springst du runter, steht geschrieben, die Engel werden dich tragen. Schaust du in Psalm 91, 11 rein, steht da tatsächlich so. Jetzt sagt aber Jesus, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Punkt ist, Jesus gebraucht dieses Schwert des Geistes, weil er in diesem Moment erkennt, ja, es steht geschrieben im Psalm 91, aber das bezieht sich auf was völlig anderes. Und er erkennt durch den Geist, hat diesen Durchblick, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich Gott versuchen. Und er hält dem Teufel diese Wahrheit, ich würde meinen Vater versuchen, hält er ihm entgegen. Und dann diese Reiche der Welt, Matthäus 4, Vers 10, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Der Teufel hat nämlich gesagt, wenn du dich vor mir niederkniest und mich anbetest, dann gebe ich dir all diese Dinge. Und auch hier nimmt Jesus wieder das Schwert, nämlich das Wort, das ihm der Geist gibt. Das klingt schon fast ein bisschen merkwürdig, weil der Geist Christi ist der Heilige Geist, der in ihm ist. Also er weiß in diesem Moment, was das Richtige ist, was das richtige Wort ist, und er gebraucht es. Und was er macht ist, er gebraucht ein laut ausgesprochenes Wort. Er spricht den Teufel an und sagt, es steht geschrieben. Und am Schluss sagt er sogar noch, geh hinweg, Satan. Er sagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und am Schluss, so, und jetzt geh hinweg, Satan. Er spricht ihn an. Er betet nicht zum Satan. Er betet auch in dieser Situation interessanterweise nicht zum Vater, sondern an diesem Punkt konfrontiert er den Teufel als eine reale Person in der geistlichen Welt, als ein geschaffenes Wesen und weist ihn auf die geistliche Realität hin, die in der Schrift verankert ist und sagt, es steht geschrieben und jetzt gehst du. Also, wir haben folgende Dinge, die angegriffen werden. Wir haben die Wahrheit, die angegriffen wird. Wir haben die Gerechtigkeit, die angegriffen wird. Die Verkündigung des Evangeliums wird angegriffen. Der Glaube, der wird beschossen. Und die Klarheit über das Heil, über die Rettung soll uns zerstört werden. Und das Schwert des Geistes hat damit zu tun, dass wir widerstehen und der Teufel flieht. Jakobus übrigens steht, Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und dieses Widerstehen geschieht eben, indem man dieses Schwert gebraucht und in dieser Situation die Wahrheit ausruft und letzten Endes ihm dann gebietet, jetzt gehst du. Es gibt eine wirkliche Kostbarkeit, eine bemerkenswerte Besonderheit an dieser Stelle. In Epheser 6 steht hier beim Schwert des Geistes, also man könnte auch übersetzen, nehmt das Schwert, das der Geist euch gibt, das ist Gottes Wort. Also das Schwert Geistes ist das Wort Gottes, das uns der Geist in der Situation in Erinnerung ruft. Bei Jesus eine ganz konkrete Bibelstelle, wo die genau in diese Situation hineinpasst und die nimmt er und spricht sie aus. Das Wort, was hier übersetzt wird mit Wort, also nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort und dieses Wort ist im Griechischen Rhema. Es gibt ein anderes Wort, was auch mit Wort übersetzt wird, das ist Logos. Johannesevangelium am Anfang, ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das, also ihr kennt diese Stelle. Und da ist vom Logos die Rede, aber, also von Christus, aber hier an dieser Stelle steht das Wort Rhema. Und Rhema bedeutet ein Wort, das einer mit der Zunge artikuliert und ein anderer mit seinen Ohren hören kann. Das ist der Unterschied. Es ist ein Laut, ausgesprochenes Wort, was sozusagen die Luft bewegt, also Schallwellen erzeugt. Das ist Rhema. Und genau dieses Rhema, sagt er, gebraucht. Das heißt, weist den Satan nicht in eurem Inneren durch einen stillen Gedanken oder sowas weg, ja, sondern sprecht es laut aus. Wenn du am Supermarkt in der Kasse angegriffen wirst, ist es ein bisschen problematisch vielleicht das zu machen, ja. Da gucken die Leute vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ja, ihr wisst, was gemeint ist. So. Und jetzt, was wir jetzt hier in unseren Tagen auch erleben, ist der Teufel, der versucht durch Listen, durch Täuschungen, er versucht uns dieses Wort, dieses Schwert aus der Hand zu nehmen. Und das macht er, indem er die Zuverlässigkeit der Schrift in Frage stellt. Indem er die Kraft des Wortes Gottes und die Zuverlässigkeit und Unfehlbarkeit in Frage stellt. Die Schlange, ganz am Anfang, erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1. Die Schlange, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Und diese Sache, die kommt immer wieder an Leute ran, hat Gott wirklich gesagt? Ist die Bibel wirklich so zuverlässig? Und zack, hast du diese Zweifel. Und in dem Moment, wo es dem Satan gelingt, die Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit und Inspiration der Schrift in Frage zu stellen, in dem Moment nimmt er dir das Schwert aus der Hand. Darüber muss man sich im Klaren sein. Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ja, der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung ist aber durch das Wort Christi. Das heißt, am Anfang steht das Wort Christi, das wird verkündigt und dann wird geglaubt. Wenn das Wort Christi nicht mehr zuverlässig ist, dann gibt es eine Verkündigung, die nachher nicht zum Glauben führt. Ohne Wort Christi kein Glaube. Ohne Wort Christi kein Schwert. Und ohne Schwert kein Sieg. Gott schöpft die Erde, das Universum, einfach alles. 1. Mose 1,3 und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott spricht, etwas passiert. Bei einer Heilung, exemplarisch Lukas 7, Vers 7, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Jesus spricht ein Wort, der Diener wird gesund. Satan greift ihn an. Der Geist gibt ihm ein Wort. Er spricht dieses Wort aus und sagt, es steht geschrieben, geh hinweg, Satan. Und der Satan geht hinweg. Das ist der Punkt. Ein Wort, das ausgesprochen wird, was in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist, was vom Geist ist, das hat eine Wirkung. Und wir haben das Vorrecht vom Herrn bekommen in einer Welt, die, so sagt der Apostel Paulus, um uns herum sind ein Haufen böse Geister. In unterschiedlichster Art und Weise unterwegs. Und er gibt uns eine Anweisung, wie sollen wir mit diesen Dingen umgehen. Und eins davon ist eben dieses Schwert. Ich versuche mal, die Sache so zusammenzufassen. Der Teufel wendet Täuschungen an, um uns zu Fall zu bringen. Er kann ja unsere Erlösung an sich jetzt nicht verändern. Aber er kann unser Zeugnis kaputt machen. Er kann das, wie wir in unserem Leben unterwegs sind, komplett durcheinander bringen. Und der Epheserbrief, in dem ja hier dieser Teil mit der Waffenrüstung steht, dieser Epheserbrief, der hat im Prinzip drei Teile und endet mit der Waffenrüstung. Der erste Teil ist, dass uns Paulus erstmal zeigt, wie ist eigentlich deine geistliche Position als Kind Gottes? Ich lese nicht die einzelnen Verse vor, sondern einfach nur ein paar Schlaglichter, das was wir vor Augen haben, komprimiert. Er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Das ist unsere geistliche Position. Dann heißt es, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum seiner Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also wir sollen klar sehen, was ist unser Erbe, was ist dieser herrliche Reichtum bei Christus. Dann heißt es, was die überragende Kraft, was die überragende Größe seiner Kraft an uns ist. Das Evangelium und das Handeln Gottes hat mit Kraft zu tun. Dann sollen wir die Breite, Länge, Höhe, Tiefe, die ganze Dimension von Christus, von seiner Person, von seinem Handeln erfassen. Dann sollen wir die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Der Apostel Paulus führt in diesem ersten Teil des Epheserbriefes aus, wie ist unsere geistliche Position in Christus. Und dann gibt es einen zweiten Teil und der sagt, jetzt ermahne ich euch würdig gemäß eurer Berufung zu wandeln, also unterwegs zu sein. Epheser 4, Vers 1. Ja, ihr erkennt jetzt eure geistliche Position. Ja, jetzt lebt entsprechend. Ist ja eigentlich völlig konsequent. Ja, lebt entsprechend dem, was du bist, was du erkannt hast. Und jetzt, wie lebt man? Auch hier ein paar Schlagworte. Demut, Sanftmut, mit Liebe einander ertragend, die Einheit des Geistes bewahren, legt die Lüge ab, redet Wahrheit. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern also arbeite sogar, dass er noch anderen was mitgeben kann. Kein faules Wort soll aus unserem Mund kommen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung und alle Bosheit soll von uns weggetan sein. Wir sollen gütig sein, mitleidig, vergeben einander, so wie Christus uns vergeben hat. Und das ist ja völlig klar, ja, wenn wir unsere geistliche Position sehen, dass wir dann in dieser Art und Weise handeln, leben. Und jetzt kommt am Schluss Epheser 6 mit der Waffenrüstung. Und diese Waffenrüstung, also werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels widerstehen könnt. Jetzt kommt der Teil, wo er sagt, der Teufel versucht durch entsprechende Listen, eure Klarheit über eure geistliche Position euch zu vernebeln. Und wenn das passiert, dass du deine geistliche Position nicht mehr siehst, dann hat es eine Auswirkung auf deinen Glauben und auf dein Verhalten. Wegen Täuschung kannst du nicht nur deine geistliche Position aus den Augen verlieren, sondern du kannst auch Christus aus den Augen verlieren. Ich sage jetzt nicht, dass man das Heil, also die Rettung, dann verliert. Aber es kann passieren, dass man aus den Augen verliert, dass das Zentrum in meinem Leben es ist, Christus zu verherrlichen. Das kann tatsächlich passieren. Und was dann noch bleibt, das ist nicht mehr viel. Also der König Salomo, der redet davon, was passiert, wenn du sozusagen, also wenn dein Leben nicht auf Gott ausgerichtet ist. Einfach ein paar Worte dazu. Ich sah all die Taten unter der Sonne, die getan werden. Alles ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind. Ja? Ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, alles Haschen nach Wind. Und ich hasste all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der mir nach mir sein wird. Der Erbe. Und wer weiß, ob er töricht oder weise sein wird. Und doch wird er Macht haben über all mein Mühen, mit dem ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Ich richtete mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Doch ich erkannte, dass auch das Haschen nach Wind ist. Also Salomo sagt in diesen ganzen Texten, egal was du machst, alles eigentlich für die Katz. Nichtigkeit. Bis auf eins. Und das steht dann in 12, Vers 13. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. So. Und wenn jetzt uns die Schrift, wenn Gott uns dieses Wort gibt, Epheser 6, dann gibt er uns das, damit wir es gebrauchen. Fürchten wir Gott, halten wir seine Gebote. Also das ist ein Gebot. Gebrauch die Waffenrüstung. Bekleide dich mit diesen Teilen. Nimm das Schwert des Geistes. Das ist ein Gebot. Und das hat wirklich Auswirkungen. Alles andere ist Nichtigkeit, aber das hat echt eine Auswirkung. Zum Schluss, beim Gebrauch dieser Waffenrüstung, da geht es wirklich um nicht weniger, als dass man sich über seine geistliche Position bewusst wird. Was habe ich in Christus? Und diese Position erhält man sich, indem man tut, was Gott sagt, nämlich die Waffenrüstung gebraucht. Wenn du diese Position aus den Augen verlierst, dann gibt es Absturz im Leben. Das Wort hier, wenn wir das Schwert des Geistes brauchen, das hat nur deshalb Macht, weil sich der Heilige Geist mit seiner Macht dahinter stellt. Wenn wir gegenüber dem Satan sagen, geh weg, dann muss er nicht deswegen gehen, weil wir das sagen, sondern weil die Macht Gottes dahinter ist und dem Satan den Rückzug befiehlt, wenn wir es aussprechen. Das ist der Punkt. Ich wünsche euch Segen vom Herrn in Fülle und dass er euch in eurem Leben führt und die Dinge so einrichtet, dass ihr in Freimütigkeit diese Rüstung anzieht, anhabt, anlasst und gebraucht. Amen.